brannte nicht unser Herz in uns, war der Titel. Ich lese jetzt die drei Verse vor, die wir angeleitet haben. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten, steht in Lukas 24, 16. Erst als der Herr mit ihnen am Tisch saß und das Brot brach und segnete, erkannten sie ihn und er verschwand vor ihnen, Lukas 24, 31. Und in Lukas 24, 32 steht, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete, brannte nicht unser Herz. Und dann der zweite Teil, auch Davids Herz brannte, als er nachsann und aus der Tiefe seiner Seele sprach. Im Psalm 39, 4 bis 5, mein Herz ist entbrannt in meinem Leibe. Wenn ich daran denke, brennt es wie Feuer, so rede ich denn mit meiner Zunge. Vers 5, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Also in Davids Herz hat auch gebrannt. Ich weiß ja nicht, wie alt das David geworden ist, aber ich weiß, dass ich immer öder wir und das ist gesessen. Der Psalm von David, Psalm 39, 4 bis 5. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Ich fange dann da vorne an mit Psalm 119, 130. Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. Brannte nicht unser Herz in uns. Als die zwei Jünger Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus waren, gesellte sich der auferstandene Herr zu ihnen und unterredete sich mit ihnen über Mose und die Propheten. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Erst als der Herr mit ihnen am Tisch saß und das Brot brach und segnete, erkannten sie ihn und er verschwand vor ihnen. Nach diesem sprachen die Jünger zueinander, da brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Gottes Wort der Wahrheit hatte ihre Herzen entzündet. Der Herr ist wirklich auferstanden. Lukas 24, 34. Der Schluss der vier Evangelien, Apostelgeschichte 1 und 1. Korinther 15, berichten uns von der Auferstehung des Herrn Jesus. Etwa 10 Gelegenheiten werden erwähnt, bei denen er bald dem Einzelnen, bald mehreren seiner Jünger erschienen ist. Und wir sehen in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, wie das Zeugnis von dieser Auferstehung ihre Verkündigung erfüllte. Als er aber früh am ersten Wochentage auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena. Warum war es einer Frau und gerade dieser Frau, der der Herr Jesus zuerst erscheinen wollte? War es nicht wegen ihrer tiefen Liebe zu ihm und auch weil sie ein besonderer Gegenstand seiner Gnade war? Wird ihr Name erwähnt, so wird zur näheren Bezeichnung hinzugefügt, dass 7 Dämonen von ihr ausgefahren seien. Am Fuße des Kreuzes, bei der Gruft, wo Josef ihn hinlegte, und später in der Dämmerung des ersten Wochentages, dann am Auferstehungsmorgen, finden wir Maria Magdalene wieder. Johannes 20, 11 bis 18 zeigt sie uns weinend, aber ganz verwandelt, als sie Jesus erkannt und seine Stimme gehört hatte, die einfach ruft, Maria. Danach ist er den Frauen erschienen, die vom Grabe kamen, Matthäus 28, 9, dann Simon allein, Lukas 24, 34, 1. Korinther 15, 5. Von dieser Begegnung des reuigen Jüngers und dem auferstandenen Herrn wird uns nichts gesagt. Bei der Bekehrung wie auch bei der Wiederherstellung gibt es Heiligtümer, wo die Seele allein ist mit ihrem Gott. Am Nachmittag des gleichen ersten Tages der Woche erschien der Herr den beiden Jüngern, die nach Emmaus gingen. Dann am Abend den Aposteln und denen, die mit ihnen versammelt waren, Lukas 24, 36 oder Johannes 20, 19. Er brachte ihnen seinen Frieden. Er zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. Und die Jünger freuten sich, als sie den Herrn sahen. 8 Tage später, wiederum am ersten Tage der Woche, erschien der Herr den Seinen, die diesmal mit Thomas versammelt waren. Johannes 20, 26 bis 29. Johannes 21 berichtet uns, wie er sieben von seinen Jüngern erschien, die auf Anregung von Simon Petrus hingegangen waren, um im See Tiberias zu fischen. Völlig erfolgloser Fischfang, denn in jener Nacht fingen sie nichts. Als Jesus sie am Morgen fragte, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Müssen sie ihm antworten, nein. Welch ein unvergesslicher Augenblick, als Johannes der Jünger, den Jesus liebte, hinblickte auf den Mann, der am Ufer stand und auf das Netz voller Fische zu Petrus sagte, es ist der Herr. Petrus wirft sich ins Wasser ihm entgegen, nicht ohne das Oberkleid umzukürten. Man kann nicht gleichgültig wie vor dem Herrn kommen. Die anderen Jünger folgten und alle frühstückten mit ihm. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Das heißt, das dritte Mal den versammelten Jüngern, die anderen früheren Erscheinungen erfolgten an einzelne Personen. Als der Herr Simon, Thomas und den sieben Jüngern am Ufer des Sees Tiberias erschien, hatte er die Wiederherstellung dieser Seelen im Auge, die mehr oder weniger von ihm entfernt waren. So war es auch mit den beiden Jüngern, die niedergeschlagen und mit gehaltenen Augen von Jerusalem nach Emmaus gingen. Durch eigene Schuld hätten sie die Begegnung verpasst, die der Herr für diesen Abend mit den versammelten Seinen vorgesehen hatte. Sie hätten sich dies selber zuschreiben müssen. Aber wie sind die Gedanken des Herrn von den unseren so verschieden? Und es geschah, indem sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Lukas 24, 15. Sie entfernten sich von Jerusalem praktisch, er aber nahte sich ihnen. Sie waren niedergeschlagen. Er wird sie erfreuen und ihre Herzen brennend machen. Wie wird er dies erreichen? Durch eine oder zwei Fragen führte er sie dazu, ihm ihren Kummer kundzutun. Dann war es an ihm zu sprechen. Über welchen Gegenstand wird er sich mit ihnen unterreden? Welche Vorwürfe wird er ihnen machen? Er spricht von sich selbst zu ihnen. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Moses und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Er würde nur noch kurze Zeit bei ihnen sein, aber wenn er sie verlassen haben würde, blieben ihnen die Schriften. Bis dahin hatten sie beim Lesen des Alten Testaments an die Geschichte ihres Volkes gedacht, an seine vergangene Herrlichkeit, an sein Elend, an die Befreiung, die der Messias bringen würde, aber von jetzt an. Er wird es sein, er, den sie als auf der Erde lebend gekannt hatten, den sie als auferstanden erkennen werden, ihn, Christus selbst, werden sie auf allen Seiten des Alten Testaments unter den Typen und Bildern suchen, die unsere Blicke unaufhörlich auf seine Person richten. Man versteht, dass ihre Herzen in ihnen brannten, als er auf dem Wege zu ihnen redete und ihnen die Schriften öffnete. Im Dorfe angekommen, stellte er sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend. Und der Tag hat sich schon geneigt und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Der Herr drängt sich nie auf. Er will erwünscht, eingeladen sein. Welche Lektion für unser praktisches Leben? Von dir hat mein Herz gesagt, Herr, du sprichst, sucht mein Angesicht, dein Angesicht suche ich, steht im Psalm 27, 8. Könnte es für ein neues Heim einen besseren Wunsch geben als bleibe bei uns und eine geschätztere Antwort als diese und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben? Aber anstatt sich wie ein Eingeladener zu Tische zu setzen, nimmt er den Platz des Gastgebers ein. Er ist es, der dankt, er ist es, der das Brot bricht und es ihnen reicht. Eine Haltung, die vielleicht überrascht, aber als wie wir uns denken können, sich die durchbohrten Hände zu ihnen strecken, wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Unvergesslicher Augenblick für diese zwei Jünger, deren Herz schon auf dem ganzen Wege gebrannt hatte. Als sie nun mit geöffneten Augen das Angesicht ihres geliebten Heilandes erblickten, es wird nicht gesagt, dass er sie verließ. Seine Gegenwart war immer mit ihnen, aber sie sollten lernen, mit ihm als dem unsichtbar gewordenen zu wandeln, so wie sie gelernt hatten, in seiner Gesellschaft zu wandeln während der Tage seines Fleisches. Sein Platz war nicht dort, wenn er auch gekommen war, sie dort zu suchen, um sie an den wahren Ort der Zusammenkunft zurückzuführen. Der Herr gebietet ihnen nicht, nach Jerusalem zurückzukehren. Aber sobald ihr Herz erwacht ist, ihre Augen geöffnet und ihre Gedanken von ihm erfüllt sind, können sie da etwas anderes tun, als sich mit denen zusammenzufinden, die der Herr liebt, um gemeinsam seine Gegenwart zu genießen, während sie die anderen durch ihre herrliche Botschaft in Erstaunen setzen? Nein, es sind die Elfe und die mit ihnen waren, die sie mit den Worten empfangen, der Herr ist wirklich auferstanden und dem Simon erschienen. Alle miteinander sprachen über die wunderbaren Dinge, die geschehen waren. Während sie aber dieses reden, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Wird einer von denen, die diese Szene miterlebten, während der schwierigen Jahre, die folgten, sie je vergessen haben? Nie, ohne Zweifel. Wer die Gegenwart des Herrn in der Mitte der versammelten Seinen gekostet hat, den kann nichts anderes mehr befriedigen. In jener Zusammenkunft wiederum öffnet er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen. Er wird sie verlassen. Was bleibt ihnen dann noch? Seine Gegenwart wird erfahren werden, wenn er selbst, wenn auch unsichtbar, in der Mitte derer sein wird, die zu seinem Namen hin versammelt sind. Und wie für das Leben und den persönlichen Wandeln der beiden Jünger werden die Schriften die Hilfsquelle der versammelten Gläubigen sein. Der Geist, die Verheißung des Vaters in Vers 49, wird da sein, um sie ihnen zu erklären, indem er von den Seinen nimmt und es ihnen verkündigt. Johannes 16,4. In diesem Kapitel ist alles offen. Die Gruft, deren Stein weltgewälzt ist, die Augen zuerst gehalten, die ihn jetzt aber sehen können, die Schriften einst verdeckt, 2. Korinther 3,14, jetzt aber geöffnet, damit die Seinen ihn auf allen Seiten finden können. Das Verständnis erneuert und erleuchtet, wie es bald durch den Heiligen Geist sein würde, damit es eindringen können in alles, was über ihn geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Schließlich auch die Herzen zu einem Lobe, das Gott verherrlicht. Aber über dem allen ist er selbst in ihrer Mitte. Seht meine Hände und Füße, dass ich es selbst bin, betastet mich und sehet. Es war der gleiche Jesus, den sie vorher gekannt hatten. Jesus, der mit ihnen gegessen hatte, in den Tagen, da er mit ihnen in ihrer Mitte war, aß mit ihnen in den Tagen seiner Auferstehung. Jesus, welcher einst eine Menge Fische in ihre Netze gebracht hatte, tat es auch jetzt nach seiner Auferstehung. Jesus, der am öden Ort die Brote gesegnet und sie ihnen gegeben hatte, es eben jetzt in derselben Weise getan. Es ist immer die gleiche gesegnete Person, die wir vor unseren Augen haben, in Bethlehem, am Abend der Auferstehung und auf dem Berge der Auffahrt, auferstanden aus den Toten, behaltend an seinen Händen und an seiner Seite die Spuren der Wunden, die ihm am Kreuze zugefügt wurden, ließ er sich von seinen Jüngern während 40 Tagen sehen. Und auch mit den gleichen Händen und der gleichen durchbohrten Seite stieg er zum Himmel empor. Gott war hienieden, der Mensch ist droben. Was wir vor allem nötig haben zu verwirklichen, ist dies, dass der Herr Jesus für uns nicht nur eine ferne Person ist, sei jemand, von dem man reden gehört hat und den man mehr oder weniger kennt, sondern eine lebendige Person, der gleiche, den wir in Bethlehem, in Nazareth, in Kapernaum, in Bethanien, in Emmaus gesehen haben und der jetzt in der Herrlichkeit ist. Unsere Glückseligkeit ist die, dass unsere Schätze in einer Person eingeschlossen sind, die nicht für ein Geschlecht, ein gegenwärtiger Lehrer und ein lebendiger Herr und nachher für alle nachfolgenden Geschlechter ein früherer Lehrer und toter Herr ist, sondern ein gegenwärtiger Meister und Herr, der auf immer lebt. Noch einmal wiederholen wir: Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit Gottes, geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geiste, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. So werden ihn unsere Augen bald von Angesicht zu Angesicht sehen, denn der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, auf das er alles erfüllte. Epheser 4,10. Alles, auch in unsere Herzen. Jetzt geht's weiter mit David. Auch Davids Herz brannte, als er nachsann und aus der Tiefe seiner Seele sprach. Psalm 39,4-5. Mein Herz ist ein Brand in meinem Leibe. Wenn ich daran denke, brennt es wie Feuer. So rede ich denn mit meiner Zunge. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Das hebräische Wurzelwort für entbrannte, Schaman. David sann über ewige Dinge nach und er erkannte, wie vergänglich er war. Dieses Feuer der eigenen Vergänglichkeit wollte er am Brennen halten, damit er jeden Tag sein Leben allein auf Gott ausrichtete. Das Herz der Emmaus-Jünger brannte, als der Herr ihnen die Schrift öffnete. Brennen, ja, brennen soll unser Herz, wenn wir über den Ewigen und sein Wort nachsinnen. Aus dem Wurzelwort Schaman leitet sich das Wort Schamanim ab, der Ausdruck für die Räuchersäulen im Baalskult, Luther 84, Elberfelder Räucheraltäre, Schlachter 2000, Sonnensäulen. Der lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Wir reisen alle, wir reisen stets, wir rücken immer schnell und unaufhaltsam. Wir reisen alle, wir reisen stets, wir rücken immer schnell, unaufhaltsam und ohne dass wir es merken, wie auf einem Dampfboot vorwärts. Wir mögen essen, trinken, uns beschäftigen oder ruhen. Es geht immer vorwärts. Zuletzt aber nimmt jeder einen erstaunlichen Schwung, tut einen ganz gewaltigen Satz gar aus dieser Welt hinaus in eine andere hinüber. Dann ist die Reise zu Ende. Das Reisezeug bleibt zurück. Der Reisende selbst ist, ja, wo ist er? Alles schweigt. Man sieht's nicht, glaubt nur, hofft, fürchtet. Er hat viel und Wichtiges mitgenommen. Aber was? Das, was hier meistens für das Unwichtigste gehalten wird. Seine Gesinnungen, seine Wünsche, seine Begierden. Wir reisen, darüber sind wir alle einverstanden. Aber vielen fällt es gar nicht ein, oder wenn es ihnen einfallen sollte, würden sie doch denken, es sei noch gar nicht Zeit, sich das einfallen zu lassen. Ihre Reise werde noch lange dauern. Wird sie? Ihr seid etwa noch Jünglinge. Und Salomo gibt, wenn man nur eines dabei weglässt, euch eine willkommene Lebensregel, wenn er sagt: Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein. Tue, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. Lass die Traurigkeit aus deinem Herzen und das Übel von deinem Leib. Das, was sich seltsam dazu reimt, lautet so. Und wisse, dass dich Gott um dies alles wird vor Gericht führen. Wer von euch jungen Leuten mag das aber bedenken? Doch gibt's derer auch welche und noch manche, die es zu Herzen nehmen. Sind andere im Alter schon vorgerückt, so verhellen sie sich ihr Ziel umso mehr, je näher es gekommen ist. Und wie betet nicht David selbst: Herr, lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Er hält sich nicht daraus, wie tief der eitle Sinn bei uns gewurzelt und wie groß und allgemein unsere Verblendung sein muss. Psalm 39, der Vers 5. Was dürfen wir von unserem Ende zu wissen wünschen? Nicht das Datum, den Ort und die näheren Umstände, sondern a. unseren Zustand bei unserem Ende. Wird es das Ende eines Heiligen oder eines Sünders sein? B. die Gewissheit seines Eintreffens. sie seine Nähe, wohin es führt, was es erfordert an Achtsamkeit, Zurüstungen. Warum sollten wir Gott bitten, dass er uns unser Ende kundtue? Weil diese Erkenntnis so außerordentlich wichtig, aber auch so schwierig zu erlangen ist und in wirksamer Weise nur von dem Herrn verliehen werden kann. David betet, dass er im Schanz gesetzt werde, sich beständig das Ende des Lebens vor Augen zu halten. Es muss ja alles nach seinem Ausgang beurteilt werden. Und merkte auf ihr Ende, steht im Psalm 73 von Asaf. Was ist ein ehrbares, fröhliches, tugendhaftes Leben auf Erden im Angesicht der Ewigkeit? Das Ende, was wird sein? Dass er die Pflichten dieses Lebens treu erfüllen möge, das Maß seiner Tage, wie kurz, wie viele Aufgaben und wie wenig Zeit zur Erfüllung derselben, dass er aus den mancherlei Gebrechen des menschlichen Lebens viel Belehrung und Nutzen ziehe. Die Erkenntnis der Kürze und Gebrechlichkeit meines Lebens kann mich demütig machen und eifrig, solange ich zum Dienste tauglich bin, abhängiger von Gottes Kraft, geduldiger und ergebener unter Gottes Willen, reifer für den Himmel. Und der zweite Teil, es war Josia, der Juda und Jerusalem von den heidnischen Räuchersäulen reinigte. 2. Chroniker 34,4. Und er ließ vor seinen Augen abbrechen die Altäre der Bale und die Rauchopfersäulen oben darauf hieb er ab und die Bilder der Aschera und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute ihn auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Ja, und bereits in 3. Mose 26,30 verkündigt Gott den Fluch über den Ungehorsam. Und ich will eure Höhen vertilgen und eure Sonnensäulen, die Schamanim, abhauen und eure Leichname auf die Leichname eurer Götzen werfen. Und meine Seele wird euch verabscheuen. Israel kam seiner Berufung in keiner Weise nach. Trotz des ernsten und erschreckenden Gemäldes, das ihnen in den Vers vor Augen gestellt wurde, verließen sie den Herrn, dienten anderen Göttern und brachten dadurch die hier angedrohten schrecklichen Gerichte über sich, deren bloße Erwähnung das Herz schaudern macht. Unter der Schwere dieser Gerichte leiden sie bis jetzt. Sie halten allen Nationen der Welt eine laute, eindrucksvolle Predigt über die Regierungswege Gottes, eine Predigt, deren Studium für diese Nation von Nutzen wäre, für mehrere Nationen von Nutzen wäre. Gott wandte sich mit diesen Worten nicht an die Heiden, sondern an sein erwähltes Gottesvolk. Dieses Bild des alten Bundes stellt dem neutestamentlichen Gläubigen vor Augen, dass er sein Herz prüfen möge, wofür es brennt. Alle diese Dinge aber, die jenen den Israeliten widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Verwarnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. 1. Korinther 10,11. Also da mahnt der Apostel Paulus die Korinther und erinnert uns zu bedenken, was in unserem Herzen ist. Sie sind ausgebrochen, die Israeliten, und gingen nicht, wie es bei Jesaja heißt, dies ist der Weg, den geht, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Jesaja 30,21. Also man muss sich einen Weg vorstellen, hinten steht Ägypten, vorne steht Kanaan und die sind einmal links, einmal rechts ausbrochen. Israel sollte weder nach rechts in die Verzagtheit ausbrechen, noch nach links in den Überschwang, der fromm zu sein scheint. Also weder nach rechts in die Verzagtheit ausbrechen, noch nach links in den Überschwang, der fromm zu sein scheint. Man musste in Israel in aller Einfalt dort bleiben, wo tagsüber die Wolkensäule und nachts die Feuersäule entlang führte. Dort, wo der Weg der Bundeslade war und Mose in der Mitte des Volkes ging. Das war der Weg, auf dem Gott gegenwärtig zu sein verhieß. Das war schon bei Jesaja. Aber auch die Israeliten sind dann ausgebrochen hin zu den Götzenfesten, zu den Vergnügungen, zum Götzendienst, zum Hader gegen Gott, in Verzagtheit und im Überschwang. Das soll den Christen in Korinth zur Warnung dienen. Denn es gibt auch ein falsches Feuer im Herzen, das Feuer der Schwärmerei, das Feuer der Mystik, das Feuer der frommen Ich-Werke nur auf geheiligtem Räucherwerk, und das ist mir nachgegangen, nur auf geheiligtem Räucherwerk wird das Wohlgefallen Gottes ruhen, und nur das reine Räucherwerk des Geistes wird durch die Hand eines Engels vor Gott getragen werden. Offenbarung 8, 3, 4. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Wir glauben, dass der Engel in diesem Vers niemand anders ist als der Herr Jesus selbst. Und sein Dienst hier ist voller Trost und Ermutigung für uns. Was tut er? Er nimmt die Gebete aller Heiligen, fügt seinen kostbaren Weihrauch hinzu und bringt sie so vor Gott, den Vater. Wir wissen nur allzu gut, dass unser Gebet und Lobpreis äußerst unvollkommen ist. Wir verstehen es nicht, so zu beten, wie wir eigentlich sollten. Alles, was wir tun, ist mit Sünde, mit falschen Motiven, mit Selbstsucht bepflegt. Über die heiligsten Stunden, die wir im Gebet auf unseren Knien verbringen, über die Zeiten, wenn wir am meisten meinen, dass unsere Loblieder dir gefallen. O Erforscher der Herzen, gieß deine Vergebung über uns aus. Aber bevor unsere Anbetung und Fürbitte vor Gott, den Vater, kommt, geht sie über den Herrn Jesus. Er entfernt jede Spur von Unvollkommenheit, sodass sie völlig tadellos ist, wenn sie schließlich den Vater erreicht. Und noch etwas Wunderbares geschieht dabei. Mit den Gebeten der Heiligen opfert er das Räucherwerk. Der Weihrauch spricht von der wohlriechenden Vollkommenheit seiner Person und seines Werkes. Das ist es, was unsere Gebete letztlich wirksam macht. Was für eine Ermunterung sollte uns das sein? Wir sind uns nur zu deutlich bewusst, wie stümperhaft unser Gebet ist. Wir drücken uns alles andere als gewählt aus. Aber das braucht uns nicht vom Gebet zu ermutigen. Wir haben einen großen hohen Priester, der alle unsere Kommunikation mit dem Vater überarbeitet und reinigt. Das Räucherwerk des Fleisches, aller äußere Schein von Gottesfurcht hingegen, muss verworfen und gerichtet werden. Wie kann ein reiner Wohlgeruch aufsteigen, wenn das Räuchermaterial unrein ist? Nur reiner, heiliger Brennstoff wird heiligen Wohlgeruch erzeugen. Wie kann ein reiner Wohlgeruch aufsteigen, wenn das Räuchermaterial unrein ist? Nur reiner, heiliger Brennstoff wird heiligen Wohlgeruch erzeugen. Ja, und jetzt schließe ich mit dem Psalmist, der den Psalm 119 geschrieben hat. Der Psalmist bekennt: Beim Verfasser herrscht überschwängliche Freude. Psalm 119, Vers 14, 15 und 16. Ich freue mich über den Weg, denn deine Mahnungen zeigen wie über großen Reichtum. Vers 15. Ich rede von dem, was du befohlen hast, und schaue auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Auf uns übertragen können wir sagen, dein Wort zu befolgen bringt mehr Freude, als mir alle meine Wünsche erfüllen zu können. Mit jubelnder Freude erfüllt mich dein Wort, als hätte ich große Beute gemacht, steht im Psalm 119, 162. Der Schreiber liebt die Bibel, weil es eben das persönliche Wort seines geliebten Herrn an ihn ist. Psalm 119, 47. Ich habe Freude an deinen Geboten, sie sind mir sehr lieb. Und 48. Und ich hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb sind, und rede von deinen Weisungen. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Psalm 119, 97. 12-mal wird diese Liebe im Psalm 119 erwähnt. Das hier verwendete hebräische Wort für lieben meint etwas, jemanden besonders lieb zu haben, beziehungsweise lieber als etwas jemand anderen haben. An anderer Stelle heißt es zum Beispiel, dass Jakob Rahel lieber hatte als Lea. Rebekka hatte Jakob lieber als Esau. Jakob liebte Josef mehr als seine Brüder. Geben wir der Beschäftigung mit der Bibel auch den Vorzug vor anderen Dingen? Ist deine Sehnsucht geweckt? Möchtest du die Bibel mehr lieben? Möge auch unser Herz und unser Sinnen mit Gottes Wort erfüllt sein, denn die Worte des Herrn sind reine Worte. In irdenen Tiegel geschmolzenes Silber, siebenmal geläutet, Psalm 12, 7 und Psalm 18, 31. Gottes Wege sind vollkommen, die Worte des Herrn sind durchläutet, er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Und Psalm 19, 9. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Ja, und zum Schluss Psalm 12, 6 und 12, 7. Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Psalm 12, 7. Die Worte des Herrn sind lauter wie Silber, im Tiegel geschmolzen, geläutert siebenmal. Wenn dieses siebenmal geläuterte Wort in unseren Herzen zu brennen beginnt, wenn Gott das Wort in unseren Sinnen und unseren Tun Feuer fängt, dann werden wir zu einem Wohlgeruch Christi. Daneben kann keine Sonnensäule der Schwärmerei und kein Räucheraltar des frommen Fleisches bestehen, denn Gott ist ein eifersüchtiger Gott, brennt dein Herz, wenn er mit dir redet. Amen.
Amen.